Yes, danke schön. Von mir aus natürlich auch ein herzliches Willkommen an alle. Auch ein herzliches Willkommen in diesem neuen Schuljahr 2023, 2024. Manche Eltern jubeln. Ich weiß nicht, wie es euch ging. Ich dachte mir schon tatsächlich öfters die letzten Wochen, echt schon wieder September. Ich weiß nicht, wie ging es auch so? Echt schon wieder September? Verrückt, schon wieder ein Jahr vorbei. Crazy. Für uns war es tatsächlich ein ganz besonderer September. Unser ältester Leon ist jetzt in die Schule gekommen. Wir sind jetzt Schuleltern. War sehr schön, er hat es richtig gut gemacht. Ich fand es nur witzig, was das mit einem selber macht. Alle Eltern so, ja, wissen wir schon. Aber es ist echt verrückt, weil irgendwie auf einmal bist du so Mutter von so einem Schulkind und fühlst dich selber noch so ein bisschen wie ein Schulkind. Ich weiß nicht, vielleicht geht es auch nur mir so. Und ich dachte mir, ja, doch, jetzt langsam werde ich alt und reif. Naja. Mal schauen. Ich habe junge Kinder gekriegt, ich bin erst 31. Anyways, ich freue mich auf jeden Fall über diesen Neustart, natürlich im Privatleben, aber auch als Gemeinde wollen wir wieder frisch reinstarten in den Herbst. Ich bemerke das immer mal wieder so Juni, Juli, August, auch in der Kirche. Das ist ein anderer Vibe, oder? Das ist so ein bisschen, ne, so Sommer, immer mal wieder sind Leute weg, Urlaub, wir haben Pause gemacht. Alles gute Sachen, aber der Fokus so ein bisschen auch viel so bei mir, meiner Familie, alles in Ordnung. Aber wir wollen auch wirklich als, ja, diese Familie, diese Chapel-Familie wieder frisch in den Herbst starten. Wir hatten eine geniale Woche hinter uns, Tage des Gebets, durchgeballert, Montag bis Freitag. Gestern hatten wir einen Leitertag in der Chapel, der auch genial war. Und wie Babs auch schon gesagt hat, heute starten wir ganz frisch in diese Serie. Warum Kirche? Ich meine, ihr seid heute hier. Ich weiß nicht, ob da eine Antwort da ist, warum du hier bist. Vielleicht bist du heute auch das erste Mal da und sagst, ich habe keine Ahnung, warum ich hier bin. Keine Ahnung, was mich geritten hat, hierher zu kommen. Aber auch dich wollen wir ganz herzlich begrüßen. Wir lieben es, wenn neue Leute auch vorbeischauen, sich's mal anschauen und lieben es, mit dir ins Gespräch zu kommen. Und was steckt so dahinter, hinter dieser Frage, warum Kirche? Ich meine, es ist ja riesig. Ja? Deswegen reden wir auch 6 Wochen lang drüber. Wird auch nicht reichen, kann ich euch jetzt schon sagen. Das ist ein Riesenthema. Warum eigentlich noch Kirche heutzutage? Wir sehen es an den Kirchenzahlen, grundsätzlich von den Kirchen, auch von der Institution Kirche, dass sie anscheinend an Einfluss, an Relevanz verliert. In den letzten Jahrzehnten, Leute treten aus der Kirche, die Bänke werden leer. Und das eben nicht nur für Ungläubige, sondern auch von Gläubigen. Auch sie treten aus der Kirche aus. Und die Frage stellt sich, was ist denn Gottes Gedanke zur Kirche? Warum gibt es das? Ist es einfach nur noch eine weitere Freizeitbeschäftigung eines Christen, weil uns so langweilig ist? Und wir dachten, ach, jetzt hatte ich so oft schon Samstag frühes Brunch. Jetzt gehe ich heute mal in die Church. Kann man Kirche auch ausklammern? Kann man Christ sein, ohne Kirche leben? Oder für wen ist sie da? Was ist der Auftrag der Kirche? All die Fragen wollen wir beantworten in den nächsten Wochen. Uns auch verschiedene Zielgruppen anschauen, für wen die Kirche ist. Wir werden uns auch mit dem Thema auseinandersetzen, was Kirche mit Israel zu tun hat. Oder auch nicht. Oder auch schon. Komm vorbei. Aber was ich mir wünsche, ist, dass wir echt neu träumen, was Gottes Vorstellung von Kirche ist. Dass wir neu träumen, was Gott sich vorgestellt hat, auch für uns als Chapel führt. Habt ihr Bock? Hey, ich würde gern beten für diese Zeit. Und ich hatte es voll auf dem Herzen, dass wer kann und möchte, dass wir echt nochmal aufstehen. Dass wir echt mit so einer Dringlichkeit auch vor Gott kommen und sagen, hey, wir sind darauf angewiesen, dass du uns das offenbarst, dass du zu uns sprichst. Vater, ich danke dir für diesen Morgen. Ich danke dir, dass du da bist mit deiner Gnade. Ich danke dir für die Gemeinschaft, die wir heute haben. Und wir wollen so sehr, Gott, von dir gelehrt werden. Wir wollen von dir hören, was deine Gedanken sind zur Kirche, zu uns. Deine Gedanken sind für uns als Chapel führt. Wir möchten nicht den Blick nur auf unser Leben haben und auf unser Sein, sondern auch auf das Drumherum, auf unsere Gemeinschaft. Und ich bete Gott, dass du heute wirklich mich benutzt, um dein Wort zu bringen an die Menschen. Aber dass du es auch in unser Herz legst. Und dass du jedem auch zeigst, was für ihn einfach persönlich dran ist. In Jesu Namen. Amen. Yes. Ja, ihr dürft euch wieder setzen. Ihr müsst nicht die ganze Zeit stehen. Das wäre mal eine lustige Predigt. Ich glaube, wenn wir über Kirche sprechen, ist es trotzdem gut, so ein bisschen zu definieren, was meine ich überhaupt damit? Was meinen wir damit, wenn wir von Kirche reden? Das eine ist natürlich diese Kirchengebäude. Ich finde, wir haben auch ein schönes, oder? Ja, auf jeden Fall. Ich erinnere mich da an unseren lustigen Urlaub, den wir hatten. Da war ein Tag, da war nicht so schönes Wetter und wir waren so, hey, was macht man bei nicht so schönem Wetter in Italien? Städtetrip, ja? Und wir gehen also in die Stadt, die Babs lacht schon, die war auch dabei. Und es war eigentlich ganz nett und wir haben es noch geschafft, so ein schönes Gruppenfoto zu machen und so. Und dann kam der Regen. Manche fanden es doof, manche fanden es lustig. Ich sage nicht, zu welcher Gruppe ich gehört habe. Und was macht man dann, wenn es anfängt zu regnen? Spätestens dann denkst du, wo ist eine Kirche, in die wir uns unterstellen können, wo wir reingehen können? Und es war auch super. War eine sehr schöne Kirche. Klar, so kann man sich eine Kirche auch anschauen. Ein Gebäude. Aber Kirche ist ja noch mehr. Kirche ist auch diese Institution Kirche. Ne, da fallen uns gleich so die verschiedenen Denominationen ein. Es gibt die evangelische Kirche und die katholische und die orthodoxe und dann die Freikirchen, zu der wir ja auch gehören. Und da gibt es dann wieder ganz viel. Die Baptisten und die Evangeler und die Pfingstler und. Also es ist schon wild, was da alles so unter Kirche auftaucht. Und wenn wir uns das griechische Wort anschauen für Kirche oder auch für Gemeinde, das wird oft so als Synonym auch verwendet, das ist die Ekklesia, dann sehen wir, dass das aus zwei Wörtern besteht. Ek von Ekballo und Lesia. Ekballo heißt so viel wie zusammen. Und Lesia heißt Ruf oder auch Schrei. Es hat so eine Dringlichkeit auch drin. Und das Wort kommt tatsächlich auch aus einem nicht religiösen Kontext. Also auch die bürgerlichen Versammlungen zu der Zeit, wo die Bürger zusammengerufen wurden als Versammlung, wurden auch als Ekklesia bezeichnet. Aber wir sehen im Neuen Testament ganz oft diese Begrifflichkeit Ekklesia Tuteo, also die Gemeinde von Gott oder die Gemeinde Gottes, die letztendlich eine Versammlung ist von Menschen, die Gott gerufen hat. Finde ich ein total cooles Bild. Das ist nichts, was sich Menschen ausgedacht haben, sondern es ist, was Gott sich ausgedacht hat. Die Kirche, die Ekklesia, sie ist eine Versammlung derjenigen, die Gottes Ruf folgen, die da was gehört haben und die sich rufen haben lassen. Und es war der totale Normalzustand im Neuen Testament. Du hast dich bekehrt und es war dann nicht so cool, ich schaue jetzt ein paar Online-Predigten, dann weiß ich, wie es läuft, sondern du hast dich bekehrt und du wurdest durch die Taufe Teil einer Gemeinschaft, Teil einer Gemeinde. Und durch diese Taufe und durch den Glauben an Jesus wird jeder Christ auf der ganzen Welt Teil von einer Gemeinschaft, die über die Länder hinausgeht. Das ist so verrückt. Das ist ein absolut verrücktes Bild im Christentum, was wir haben. Ein Bild, was oft in der Bibel auch dafür genannt wird, ist der Leib. Also wir sind ein Leib verbunden mit allen Christen auf der ganzen Welt. Das ist total crazy. Also ich bin verbunden mit jemand irgendwo auf der Welt, weil wir den gleichen Heiligen Geist haben. Der Heilige Geist, der am Pfingsten ausgegossen wurde und seitdem über jeden Gläubigen ausgegossen wird. Pfingsten ist ja auch der Geburtstag der Kirche. Also wenn du noch einen Tag brauchst, um mal wieder Geburtstag zu feiern, Pfingsten geht immer. Jesus, er hat mal mit seinen Jüngern, als er zusammensaß, ein Gebet formuliert. Und er hat für seine Jünger gebetet. In Johannes 17, 22 und 23 lesen wir das. Die Herrlichkeit, die du mir gegeben hast, habe ich nun auch ihnen gegeben. Warum? Damit sie eins sind, so wie wir eins sind. Ich in ihnen und du in mir. So sollen sie zur völligen Einheit gelangen, damit die Welt erkennt, dass du mich gesandt hast und dass sie von dir geliebt sind, wie ich von dir geliebt bin. Was für eine Zusage, oder? Gottes Geist ausgegossen, damit wir eins sind mit allen Christen weltweit. Aber, und auch das lesen wir in der Bibel, da ist noch mehr. Da gibt es noch mehr von Kirche. Wir nennen das heutzutage oft die Ortsgemeinde. Die Ortsgemeinde, eine Gemeinschaft von Menschen vor Ort. Die Chapel Fürth, wir sind eine Ortsgemeinde. Der Mensch, der neben dir sitzt, kannst mal Hallo sagen, falls es noch nicht geschehen ist, dieser Mensch ist Teil deiner Ekklesia. Er ist Teil deiner Ortsgemeinde. Und die erste Gemeinde, von der wir lesen in der Bibel ist in Apostelgeschichte 2. Das ist so ein Klassiker, ne? Den müssen wir uns einfach geben, okay? Apostelgeschichte 2, 44 bis 47. Alle Gläubigen kamen regelmäßig zusammen und teilten alles miteinander, was sie besaßen. Wow. Sie verkauften ihren Besitz und teilten den Erlös mit allen, die bedürftig waren. Gemeinsam beteten sie täglich im Tempel zu Gott, trafen sich zur Mahlfeier, also zum Abendmahl, in den Häusern und nahmen gemeinsam die Mahlzeiten ein, bei denen es fröhlich zuging und großzügig geteilt wurde. Sie hörten nicht auf, Gott zu loben und waren bei den Leuten angesehen. Und jeden Tag fügte der Herr neue Menschen hinzu, die gerettet wurden. Das ist ein ganz schön höher Level, ein ganz schön krasses Vorbild. Wir lesen auch dann, wenn wir Apostelgeschichte weiterlesen, dass da auch nicht immer alles happy-clappy war, auch nicht immer alles geklappt, muss auch nicht unser Anspruch sein. Aber es ist krass, wie klar wir doch in der Bibel auch sehen, wie Kirche ausschauen soll. Da ist sehr viel klar und gleichzeitig auch wieder sehr viel Spielraum. Also wenn wir ehrlich sind, ist sehr viel Spielraum auch in der Bibel, was das jetzt konkret bedeutet. Ich glaube, das liegt daran, dass Gott sagt, hey, die Zeiten ändern sich. Es gibt verschiedene Kulturen, verschiedene Kontexte und ich vertraue euch Menschen, dass ihr in eurem Kontext so Gemeinde baut, wie ich es auf dem Herzen habe. Deswegen gibt es so viele verschiedene Kirchen, auch in unserer Stadt, auch in unserem Land, viele verschiedene Kirchen, weil es viele verschiedene Menschen gibt. Und das ist gut. Es ist gut, dass wir unterschiedlich sind. Es ist gut, dass wir nicht alle das Gleiche tun. Und trotzdem stellt sich diese Frage immer wieder und ich höre sie auch immer wieder, brauche ich denn eine Ortsgemeinde? Jetzt mal ehrlich, ich bin doch hier Teil der Christen und gerade heutzutage im Zeitalter von Internet und maximaler Informationsflut, ich kann mir die geilsten Predigten und die besten Gottesdienste weltweit reinziehen, davon sogar 10 am Tag, wenn ich Bock habe. Reicht es nicht? Ich habe da eine Freundin in Australien, mit der kann ich alle 2 Monate FaceTime machen, wir beten auch füreinander. Reicht es nicht? Und ich kann mir vorstellen, dass verschiedene Leute diese Frage unterschiedlich beantworten. Wir als Chapel, ich als Anni, ich würde sagen, ja. Ja, wir brauchen eine Ortsgemeinde. Und natürlich kann ich das niemand aufzwingen und ich spreche auch niemand seinen Glauben ab, wenn er nicht in der Kirche ist, um Gottes Willen. Aber ich empfehle es zutiefst jedem Christen, dass man eine Gemeinde hat zum Anfassen. Gemeinde zum Anfassen. Wenn wir uns Apostelgeschichte 2 als Vorbild nehmen, weiß nicht, wie du das leben möchtest, allein oder wie du das leben möchtest, online. Und ich glaube, Corona hat uns vieles gezeigt, aber vor allem auch, dass online echt nicht alles ist. Ich liebe Technik, ich liebe Fortschritt, ich finde es nice, was wir auch da rausnehmen konnten und lernen konnten. Aber wenn das alles ist, dann gehen wir drauf. Das ist nichts für uns Menschen, so sind wir nicht geschaffen. Wir brauchen ein Gegenüber. Paulus drückt es so aus in Epheser 4, Vers 15 bis 16. Lasst uns in Liebe an der Wahrheit festhalten und in jeder Hinsicht Christus ähnlich werden. Das ist der Plan für uns Christen. Wir sollen Christus ähnlich werden. Wir sollen nicht einfach nur doch noch eine Freizeitbeschäftigung mehr haben, weil wir sonst keine Hobbys haben, sondern es geht um Nachfolge. Es geht darum, Christus ähnlich zu werden. Der das Haupt seines Leibes der Gemeinde ist. Durch ihn wird der ganze Leib zu einer Einheit. Und jeder erfüllt seine besondere Aufgabe und trägt zum Wachstum der anderen bei. Wie stark ist das? Durch das, was du hast, kannst du anderen helfen zu wachsen, sodass der ganze Leib gesund ist und wächst und von Liebe erfüllt ist. Gott wünscht sich für uns als Nachfolger von Jesus nicht nur, dass wir sagen, ja, ich glaube da an irgendwas und wenn es mir mal schlecht geht, dann weiß ich kann beten, sondern er wünscht sich, dass sich unser Leben verändert, dass wir ihn nachfolgen in allen Lebensbereichen. Und wir lesen das, wie das hier ausschaut, dass wir verbunden sind mit anderen, damit wir wachsen und damit auch andere an mir wachsen können und ich an anderen wachsen kann. Dass der Leib wächst, das ist ein Wunsch Gottes, Kirche soll wachsen. Wir denken oft, oh, ich mag gar nicht, wenn da so viele Leute kommen, weil die kenne ich dann alle gar nicht mehr und ich mag es lieber ein bisschen persönlich. Deswegen haben wir Kleingruppen. Da darf es persönlich sein. Aber Gottes Herzschlag ist, dass Kirche wächst, dass Menschen errettet werden, dass neue dazukommen und dass dieser Leib gesund ist und von Liebe erfüllt ist. Weil wenn wir dort stark sind, dann fließen wir über, dann können wir weitergeben, dann zieht es Menschen an. Die sehen, was ist los in dieser Gemeinschaft, wie die miteinander umgehen. Und so können wir dann diesen Missionsbefehl, der auch für alle Christen gilt, dass wir in die Welt gehen und dass wir Jünger machen und lernen und taufen, dann können wir den leben. Er wünscht sich, dass wir Christen sind, die wissen, in allen Lebensbereichen, in allem, was ich habe, Jesus, Punkt. Das ist unser Jahresmotto, Jesus, Punkt. Und die Grundlage dafür ist, dass wir wachsen können, Und ich glaube, dass gerade diese christliche Gemeinschaft so essentiell ist für Wachstum. Weil auch hier wieder, klar, natürlich wächst du auch, wenn du zu Hause deine Bibel liest. Kannst du Gottes Stimme hören, wenn du zu Hause bist? Natürlich, sollst du auch. Das ist wichtig für dein geistliches Leben. Du erlebst auch was, wenn du in keiner festen Ortsgemeinde bist, sondern jede Woche woanders. Natürlich kannst du da was mitnehmen, das spreche ich dir nicht ab. Aber ich glaube trotzdem, so dieses Commitment, diese Verbindlichkeit zu einer Gruppe, wo Menschen dich wirklich kennen, ist was komplett anderes. Viele Leute gehen ja gern zum Beispiel ins Fitnessstudio oder machen Sport in einer Gruppe, weil das ihnen Motivation gibt. Sie sagen, oh, alleine, ich kann mich nicht motivieren. Da ist halt alles andere irgendwie attraktiver. Nicht, dass ich jemals eine Fitnessstudienmitgliedschaft gehabt hätte, aber wer das hat, der Gabriel lacht. Dankeschön. Ich kann mich halt auch so disziplinieren, meistens. Aber ihr wisst, was ich meine. Also wenn wir andere Leute haben, wo ich gesagt habe, hey, das ist mein Ziel und ich will da wachsen, ich will da was erreichen. Und die fragen dich jede Woche, kommst du, machen wir es zusammen, geh mir weiter, hast du es geschafft. Das ist was ganz anderes. Wachstum entsteht im Kontext von persönlichen Beziehungen. Denn wir brauchen ein Gegenüber, um in Reife zu kommen. Und wir brauchen auch ein Gegenüber, um unsere eigene Unreife zu erkennen. Ich sag's nochmal, Wachstum entsteht im Kontext von persönlichen Beziehungen. Denn wir brauchen ein Gegenüber, um in die Reife zu kommen und unsere Unreife zu erkennen. Wo lebst du diese persönlichen Beziehungen? Wo hast du das, dass du so echt bist, dass Menschen hineinsprechen können? Wo hast du jemanden, der nach Hebräer 10, 24, 25 dich anspornt zur Liebe und zu guten Taten? Und weiter heißt es, lasst uns unsere Zusammenkünfte nicht versäumen, wie einige es tun, sondern ermutigt und ermahnt einander. Besonders jetzt, da der Tag unserer Wiederkehr näher rückt. Oder ich liebe Sprüche 27, Vers 17. Eisen wird an Eisen geschliffen. So schleift einer den Charakter des anderen. Wir brauchen andere Leute, um uns auch mal zu schleifen. Dass es nicht immer nur happy-clappy ist und ich immer nur so durchkomme durchs Leben, sondern dass ich auch mal geschliffen werde. Und wir lesen so oft im Neuen Testament von Paulus und Co., wie sie uns Tipps geben, wie wir das leben können. Weil sie wissen, es ist schwierig, Gemeinschaft unter Christen. Genauso wie Gemeinschaft überall. Es ist schwierig und wir brauchen da echt Hilfe. Wir brauchen gute Ratschläge. Zum Beispiel Epheser 4, Vers 3 bis 6. Bemüht euch. Das ist nicht selbstverständlich. Wir müssen was dafür tun. Bemüht euch, im Geist eins zu sein, indem ihr untereinander Frieden haltet. Ihr sollt alle gemeinsam ein Leib sein und einen Geist haben, weil ihr alle zu einer Hoffnung berufen seid. Wir haben eine Berufung. Das ist auch wichtig. Ich bin nicht nur in der Gemeinde, damit es mir gut geht, sondern wir haben eine gemeinsame Berufung als Gemeinde. Aber dafür brauchen wir eine starke Gemeinschaft. Es gibt nämlich nur einen Herrn, einen Glauben, eine Taufe und es gibt auch nur einen Gott und Vater von allen, der über allen steht und durch alle lebt und in allem ist. Amen. Wisst ihr, ich glaube, es ist wichtig, dass wir uns bewusst machen, dass die Gesellschaft, wie wir geprägt sind in den letzten Jahrzehnten, dass die dieses Gemeinschaftsgefühl nicht unbedingt fördert. Was meine ich damit? Vielleicht ist einem das ja auch bekannt, dieser Begriff Individualismus. Es ist was, was sehr hochgehalten wurde in den letzten Jahrzehnten. Ich habe mal geschaut, laut Definition ist der Individualismus eine Weltanschauung, die dem Individuum und seinen Bedürfnissen den Vorrang vor der Gemeinschaft einräumt. Und was ist so, was sind so die Merkmale auch einer Gesellschaft, wo Individualismus gepusht wird? Ich sage jetzt nicht, dass es bei jedem von uns so ist, aber einfach, um sich das mal theoretisch auch so zu geben, was bedeutet das? Merkmale von einer individualistischen Gesellschaft, das sind lose, unverbindliche Beziehungen. Das sind Beziehungen, wo vielleicht noch deine Kernfamilie relevant ist, aber ein großes Gefühl der Großfamilie verloren gegangen ist. Und auch heutzutage, Studien zeigen, dass es gibt so viele einsame Menschen wie noch nie. Das ist die größte Krankheit, die wir haben, Einsamkeit, weil sie uns krank macht, weil wir Menschen nicht für Einsamkeit geschaffen sind. Und die Beziehungen, die wir haben, die bestehen primär auf eigenen Vorteilen. Wenn du mir, so ich dir. Aber wenn du mir nicht mehr, dann ich dir auch nicht mehr. Und wenn du mir böse, dann ich dir auch böse. Die eigenen Bedürfnisse stehen im Vordergrund. Da ist wenig so Aufopferungsbereitschaft da. Da ist viel ich bestimmen, Selbstbestimmtheit. Ich weiß noch, in der Schule, es wurde mir so oft gesagt, du kannst werden, was du willst. Du kannst leben, wo du willst. Du kannst alles tun. Das ist ja auch cool. Ist ja nicht alles schlecht. Aber vielleicht ist auch wichtig zu schauen, okay, was ist mit meinem Umfeld? Was ist mit den Menschen um mich herum? Was brauchen die? Nicht nur, was will ich? Und wir haben die Erwartung, dass der Staat sich schon kümmern wird, oder? Um die Kranken und die Schwachen und die Alten und die Behinderten. Der Staat muss sich doch darum kümmern. Ja, sogar um meine Kinder soll er sich kümmern. Da muss er sich doch dran kümmern. Und was lernen die denn eigentlich gerade in der Schule? Und wisst ihr, was ich meine? Ich will das nicht zu schwarz-weiß aufziehen, weil es hat auch sehr, sehr viele Vorteile gebracht. Und ich finde es genial, dass wir ein gutes Sozialsystem haben. Und ich finde es genial, dass auch ja, gute Dinge, wie zum Beispiel auch die Gleichberechtigung der Frau, entstanden ist durch solche Dinge. Aber uns muss bewusst sein, dass wir eben so eine Brille aufhaben. Dass wir erstmal denken, was bringt mir das jetzt, in die Kirche zu gehen? Was ist da mein Vorteil davon? Es fördert ein egoistisches Denken und komm mal, wir sind uns einig, das hätte Jesus nicht gewollt, oder? Das ist nicht biblisch. Jesus wünscht sich, dass wir unseren Nächsten lieben, wie mich selbst. Ich darf mich lieben, ich darf auf mich Acht geben, ich darf mich um mich kümmern. Aber ich soll meinen Nächsten lieben wie mich selbst. Und nicht abgeschottet von Beziehungen unsere eigenen Bedürfnisse irgendwie erfüllt sehen wollen. Es geht nicht nur um mich. Es geht um ein Miteinander. Und bei aller Überzeugung von Kirche und auch die Liebe, die ich für Kirche habe, möchte ich trotzdem das auch nicht zu idealistisch darstellen. Ich bin Pastorenkind, ich bin mein Leben lang in Kirche gewesen, aufgewachsen. Ich habe die schönsten Momente meines Lebens in Kirche erlebt, die besten Freunde in Kirche gefunden. Aber es gibt auch keinen Ort, wo ich so verletzt wurde. Es gibt keinen Ort, wo ich so viel Mist gesehen habe, wie in der Kirche. Und auch wenn ich nach wie vor der Meinung bin und glaube, dass, wie Bill Heibels es oft sagt oder gesagt hat, dass die Kirche die Hoffnung der Welt ist, so müssen wir doch ehrlich sein, dass die Kirche halt auch aus Menschen besteht, die manchmal ganz schön Mist bauen. Mal Real Talk, wenn wir uns die letzten Jahrtausende anschauen, Kirchengeschichte, die Liste ist unendlich, was wir da aufschreiben können, was in der Kirche alles schiefgelaufen ist. Und auch von uns als Chapel, hey, wir feiern in 2 Jahren, feiern wir 40. Jubiläum als Kirche. Die ist älter als ich. Und wir hatten so geniale Zeiten, aber da ist auch so viel schiefgelaufen. Und in anderen Kirchen auch. So viel Verletzungen, Machtmissbrauch. Stolz, liebloser Umgang gegenüber Einzelnen, gegenüber ganzen Gruppen, Überheblichkeit, religiöser Druck und so weiter. Und Jesus, er hat damals die religiöse Elite seiner Zeit, die Pharisäer und die Schriftgelehrten, hat sie hart kritisiert für all diese Dinge. Und ich glaube, er würde auch die Kirchen heute hart kritisieren. Weil es ist nicht okay. Es ist mir ganz wichtig zu sagen, bei aller Liebe zur Kirche und all dem Guten, was dahinter steckt, solche Dinge, sie sind nicht okay. Und es tut mir leid, für mich, aber auch für jeden Einzelnen, der vielleicht es auch erlebt hat, schon in Kirche, solche Verletzungen. Und das Faszinierende finde ich echt, Gott hat es gewusst. Er hat es gewusst. Glaubt ihr, Gott hat einen Plan gemacht und dachte, ja super, ich lasse die alle Kirchen machen, weil das wird super klappen? Er wusste, da wird viel schief gehen. Und trotzdem hat er es gemacht. Epheser 1, Vers 22, 23. Gott hat alles der Herrlichkeit von Christus unterstellt und hat Christus als Herrn, oder auch in manchen Übersetzungen ist er das Haupt, über die Gemeinde eingesetzt. Die Gemeinde aber ist sein Leib und sie ist erfüllt von Christus, der alles ganz mit seiner Gegenwart erfüllt. Das ist so wichtig für uns zu verstehen. Wir Menschen und auch wir Leiter und auch wir Pastoren, wir sind nicht die Kirche, die alles ermöglicht. Wir sind nicht die, sondern wir sind Werkzeuge, die gebraucht werden von Christus. Ohne ihn hätten wir überhaupt keine Chance. Und wie herrlich ist es, dass Jesus selbst sagt, ich bin das Haupt, ich bin der Herr, ich bin der Hirte, ich bin der Leiter. Und ganz ehrlich, was wäre ein Körper ohne seinen Leib? Was wäre ein Körper ohne seinen Kopf? Und was wäre ein Kopf ohne seinen Leib? Und ich hatte da in der Vorbereitung so eine strange, lustige Erinnerung. Ich habe früher als Jugendliche, habe ich gern Futurama geschaut. Kennt das jemand? Futurama? Ja, das ist so eine ganz bestimmte Generation. Oh, ja. Naja, auf jeden Fall, wie schon gesagt, das ist eine Serie, die spielt in der Zukunft, die ist ein bisschen wild, aber ja, ich schaue es jetzt heute auch nicht mehr, aber damals war es echt nice. Und da gab es, ihr könnt es mal einblenden, in der Zukunft immer diese Köpfe in so Gläsern, das waren irgendwelche besonderen Personen, die schon verstorben waren, aber man hat sie am Leben erhalten, indem er den Kopf in so ein Glas gesteckt hat. Jetzt mal ganz ehrlich, wie komisch ist das? Also, am besten finde ich ja die Katze. So dumm. Ja, was will ich hinaus damit? Leute, was ist ein Kopf ohne seinen Körper? Was ist ein Jesus, wenn wir nicht sagen, hey, wir lassen uns einpflanzen in diesen Leib. Ich übernehme meine Verantwortung als Fuß oder als Leber oder als Ohr, whatever. Ich nehme meinen Platz ein. Und das Geniale ist, das sagt Jesus zu uns, aber auch zu Petrus in Matthäus 16, Vers 18. Du bist Petrus und auf diesen Felsen will ich meine Gemeinde bauen. Und die Pforten der Hölle sollen sie nicht überwältigen. Auch wenn die Kirche von Jesus voller Menschen ist, die Fehler machen. Und es wird leider auch so weitergehen. Auch wenn wir unser Allerbestes geben wollen, dass das natürlich nicht passiert. So wird die Kirche doch nie vergehen. Einzelne Gemeinden vielleicht schon. Aber die Kirche, Jesus, sie wird nie vergehen, weil Jesus das Haupt ist. Er ist das Haupt. Er steht über den Dingen. Was für eine Zusage. Und ich könnte an der Stelle jetzt sehr lang weiterreden über das Thema, aber wie gesagt, wir haben noch 5 Wochen vor uns, viele Themen. Und ich möchte enden und einfach nochmal dich selber fragen und auch mich selber fragen. Warum gehst du in die Kirche? Warum? Ich habe mal ein Bild gehört von einem Pastor aus Amerika, von John McComber. Der hat mal so ein Bild gemalt. Er hat gesagt, Leute gehen in die Kirche. Und es gibt 2 Gruppen davon. 2 Gruppen, Gruppe A und Gruppe B. Die Gruppe A, das sind Menschen, die gehen in die Kirche, weil sie einen Weg suchen, um ihr Leben besser zu machen. Sie gehen in die Kirche, weil sie sich selbst vielleicht in einem besseren Licht sehen wollen, als besserer Mensch. Und sie erwarten letztendlich von einem Prediger oder von anderen Leuten aus der Gemeinde, von dieser Gemeinschaft, sie erwarten, dass die das in ihm vollbringen. Sie suchen eine effektive Lösung, um ihre Bedürfnisse zu stillen, einen schnellen Sieg, eine schnelle Hilfe. Das Problem ist, auf kurz oder lang, und gerade wenn es intensiv wird und eng wird und persönlich wird, wird es nicht mehr funktionieren. Und dann gibt es noch die andere Gruppe, die Gruppe B. Das sind Menschen, die gehen in die Kirche, weil sie wissen, dass sie Errettung brauchen. Weil sie akzeptieren, dass in jedem Leben und vor allem auch im Leben von Christen Herausforderungen kommen, Verführungen kommen, Trauer, Schmerz und dass das alles unser Leben bestimmt. Aber sie wissen auch, dass sie das Leben selbst in der Hand haben. Und sie begeben sich mit Absicht in diese Atmosphäre, wo Gottes Gegenwart ist. Sie begeben sich mit Absicht in diese Gemeinschaft, weil sie wissen, sie sind begrenzt. Sie brauchen andere, um zu wachsen. Und sie sehnen sich nach diesem echten Wachstum. Nicht nach schnellen Erfolgen, nicht mal kurz, sondern für einen längeren Lauf. Mich hat dieses Bild von diesen zwei Gruppen echt tief bewegt. Und ich weiß, man kann jetzt nicht so, ich gehe jetzt nicht durch und sage A, B, A, B. Das ist nicht das Ziel. Aber es hat mich nochmal hinterfragt, hey, warum gehe ich in die Kirche? Warum? Bin ich einfach ein Besucher, der mal sonntags kurz reinschneit und sich reinsetzt und ich denke, heute bin ich mal in der Chapel, was haben die für mich? Oh cool, das und das nehme ich mir mit. Gut, dann gehe ich wieder heim. Oder lasse ich mich ein, ein Familienmitglied zu werden? Lasse ich mich darauf ein, anzukommen? Weil ich weiß, ich brauche andere. Und ich möchte noch dieses eine Bild mitgeben für Kirche, was ich liebe. Und vielleicht bei deinem nächsten Spaziergang. Vielleicht siehst du es irgendwo und es erinnert dich daran, an Kirche. Im Psalm 92 sagt der Psalmist, Vers 13 bis 15, die Gottesfürchtigen werden gedeihen wie Palmen und wachsen und stark werden wie die Zedern auf dem Libanon. Denn sie sind im Hause des Herrn gepflanzt und blühen in den Vorhöfen unseres Gottes. Noch im hohen Alter werden sie Frucht bringen und werden grün und lebendig bleiben, um zu bezeugen, dass der Herr gerecht ist. Er ist mein Fels. Kein Unrecht findet sich bei ihm. Und das Bild, was ich euch mitgeben will, ist das Bild eines Gewächshauses. Hey, ich habe jetzt seit einem Jahr einen eigenen Garten. Ich bin jetzt Hobbygärtner. Ich habe sogar ein Hochbeet. Und da ist sogar was gewachsen. Ich habe überlegt, ob ich ein Bild mitbringe davon, weil ich so stolz bin. Ich konnte es kaum glauben, dass da wirklich was wächst. Und es ist herrlich, ne? Also auch so in so einem ganz normalen Hochbeet, in einem Garten in Deutschland, da kann auch was wachsen. Und es schmeckt sogar manches ganz gut, manches auch noch nicht so. Aber wie herrlich ist so ein Gewächshaus? Was gibt es da für Möglichkeiten? Die perfekten Voraussetzungen für Wachstum. Ein Gärtner, der Tag und Nacht da ist und gießt. Die perfekten Voraussetzungen, wo Gottes Geist wirken kann. Ich liebe diese Momente, wenn wir in Gemeinschaft sind und ich merke, hey, Gottes Geist tut was hier in dem Kollektiv. Nicht nur in dir und in dir, sondern in uns allen. Und da geht so einfach so ein Ruck durch die Reihen. Ein Ort, wo wir auch mal gestutzt werden, wo es mal abgeschnitten wird. Aber wir schnell wieder weiter wachsen können, weil so gute Bedingungen da sind für Wachstum. Und ich möchte dich einladen, wir gehen jetzt in eine Zeit, ein, zwei Minuten, bevor wir wieder in den Lobpreis gehen. Und ich möchte dich einfach einladen, dir selber diese Frage zu stellen. Hat die Kirche Jesu in meinem Leben den richtigen Platz? Und hey, das musst du mir nicht sagen und du musst sie auch nicht vor mir verantworten oder so. Das ist was für dich und für dich mit Jesus. Das musst du selbst für dich wissen, selbst entscheiden. Aber lass dir diese Chance nicht nehmen vom Gewächshaus, wo so viel Gutes entstehen kann. 1-2 Minuten, nur du mit Jesus. Amen.